Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 632. Ausgabe nach den Willkommen in den 90er Jahren Los Bayern Wochos des 1. FC Union Berlin, weil die Frauen am Freitagabend beim FC Bayern 0-4 verloren haben in der Bundesliga und die Männer am Samstagnachmittag bis frühen Abend 2-2 gegen den FC Bayern in der Bundesliga gespielt haben. Den Satz noch richtig zu Ende bekommen? Ich hoffe schon. Ich begrüße in Frankfurt Daniel. Hallo.
Hallo.
Und im hippen Friedrichshain Hans-Martin. Hallo.
Hallo Sebastian. Hallo Daniel.
Ich werde nie wieder Friedrichshain ohne Adjektive davor sagen können.
Aber du musst dir dann wenigstens jede Woche ein neues ausdenken.
Okay.
Ja.
Challenge accepted, wie man so schön sagt.
Na denn.
Na denn. Wir werden erstmal mit den Männern anfangen, würde ich sagen. Weil es noch sehr frisch ist, dieses Spiel. Und ich fange mal mit einem Zitat an. Die haben da Lack gesoffen. Was haltet ihr davon? Steffen B. aus B. hat das gesagt.
Ja. Kann man nachvollziehen / zustimmen, würde ich sagen.
Es geht konkret um den Videoassistenten beziehungsweise dessen halbautomatische Abseitserkennung. Ich frage mich immer noch, was daran noch halb ist. Aber das wird mir irgendwer sicher sagen können. Die beim 1-0 von Ilias Ansar beziehungsweise vermeintlichen 1-0, wie man ja dann sagt, im Wahrzeitalter, 0,5 Millimeter, 5 Millimeter oder wie viel auch immer, jedenfalls.
Das hat er auch ständig durcheinander geworfen. Also irgendwann sprach Baume von 0,5 Millimeter.
Am Anfang war es auch noch 5 Millimeter, ne?
Und da bin ich mir relativ sicher, dass das auch nicht mehr wahrnehmbar wäre.
Naja.
Auch für diese Erkennungsmaschine nicht.
Okay. Jedenfalls war Ansar mit dem Außenriss, sagen wir mal, gehen wir mal großzügig mit den Einheiten um, 5 Millimeter im Abseits. Was auf so einem Spielfeld ist schon mächtig. Und deswegen zählte dieses Tor nicht. Und das erboste Steffen Baumgart, der ja, deswegen habe ich auch gesagt, spielt täglich, grüßt der VAR, ja schon beim letzten Spieltag sich darüber so etwas echauffieren konnte. Und ich zitiere mal mich selbst jetzt, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann weder diesen scheiß VAR noch kann ich diese Diskussion danach ertragen. Ich habe heute alles hier für diesen Podcast mir den Doppelpass ein bisschen angeschaut.
Alter!
Irgendjemand, ne?
Es stimmt halt nicht. Muss niemand.
Für dieses Team habe ich alles gemacht, alles gegeben und habe mich in diesen Doppelpass gestürzt, weil ich dachte, ja, die werden ja schon nicht über Union reden, aber über den FC Bayern und Union ist da irgendwie auch dabei. Das stimmte auch und sie sprachen dann auch über dieses Abseits und die Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde, hat mich doch ein bisschen irritiert zurückgelassen, weil es dann hieß, ja, das hätte er nie so gesagt, wenn umgekehrt diese Entscheidung getroffen worden wäre. Möglich, aber...
Also es war eine Diskussion über Baumgarts Äußerung.
Ja. Mhm. Und das kann man vielleicht sagen. Ich glaube aber, man kann schon erstmal akzeptieren, dass, was wir letzte Woche schon alles gesagt haben, möchte ich nicht nochmal zu Protokoll geben, aber dass halt Entscheidungen, die nicht mehr nachvollziehbar sind, irgendwann halt auch ein Problem haben in der Akzeptanz.
Ja, ein Problem in der Akzeptanz hat die ganze Geschichte ja schon immer und das wird nicht kleiner.
Ja, aber wenn ein Bayern-Spieler da halt nicht wahrnehmbar im Abseits steht und dann brauchst du halt diese tolle Animation, um dann zu erkennen, dass da ganz deutlich, und dann siehst du irgendwie so, what, ja. Das ist ja dasselbe Akzeptanzproblem erstmal. Und Klar kann man dann Steffen Baumgart sagen, ja, der würde er sich nicht so drüber aufregen. Kann sein, aber das Grundthema ist ja trotzdem da. Und dann tun die so, als ob es nicht abänderlich wäre. Und das ist das, was mich dann irgendwann so ein bisschen irritiert. Weil man konnte diesen VAR einführen, man konnte ihn die ganze Zeit auch modifizieren. Und dann haben wir diese Technologie und dann müssen wir halt damit leben. Ich denke so, nö, wir können uns ja auch alle mal dagegen entscheiden. Gibt es ja auch die Option.
Also ich glaube, dass die Akzeptanz derzeit gerade auf einem relativen Tiefstand ist. Also wenn sich jetzt drei Trainer an diesem Spieltag, also Lukas Kwasniok hat ja nochmal sehr deutlich gesagt,
dass ich hasse den VAR
und Eugen Polanski hat ihm zugestimmt. Und er, dann, worauf Kwasniok sagte, das ist ja schön, dass mal jemand zustimmt. Ich dachte, ich bin der Einzige.
Nee, ich glaube, Polanski, Kwasniok und Baumgart sind auf jeden Fall schon mal ein Trio.
Also auf jeden Fall, die Wut ist da virulent, kann man auf jeden Fall sagen. Und genau, also so pro schlechte Entscheidung, die einem nicht gefällt, sagen das ja Trainer schon öfters. Ich würde sagen so, also es stimmt schon, dass ja immer die Wahrnehmung war, die Vereine und der Fußball an sich, die Strukturen wollen das, weil sie der Meinung sind, insgesamt irgendwie ist es gerechter oder wird man weniger benachteiligt. Auf jeden Fall in dem Moment, wo man gerade noch im Erleben des Spiels ist und gerade wenn man halt erlebt, dass einem dann eine negative Entscheidung passiert, dann ist, glaube ich, diese Akzeptanz nie besonders hoch gewesen und gerade auch, ne, wie du richtig sagst, besonders auf dem nächsten Tiefpunkt, dem noch tieferen Tiefpunkt.
Genau, und dass sich halt Trainer so deutlich äußern, ist auch schon, also grundlegend so deutlich äußern. Nicht über den Tag und diese Entscheidung, sondern das war jetzt eher bei Baumgart, aber das halt quasi auch gesagt, er findet es halt grundlegend scheiße. Und dass ihm der in diesem Spiel ja von den VAR-Eingriffen profitiert habende Eugen Polanski dann zustimmt. Ich fand es schon durchaus bemerkenswert zumindest. Also jetzt nicht wahnsinnig Neuigkeitswert, aber trotzdem schon Oha-Kickern.
Ich finde es interessant, diese Diskussion, weil sie halt, ich glaube schon, dass es ein Akzeptanzproblem geben wird, wenn die Trainer diesem Werkzeug nicht mehr vertrauen. Und dann kann sich dann halt jemand hinstellen als Reporter oder Moderator oder was auch immer und das anders sehen. Aber die Stimme derjenigen, die da unterwegs sind, die ist ja dann doch irgendwann mal relevant. Baumgart äußerte ja halt einen Punkt. Der äußerte ja nicht den Punkt, ob das jetzt abseits ist oder nicht. Weil er hat ja gesagt, das ist unstrittig, sieht er, das muss ihm auch keiner erklären, dass es dann abseits ist. Er hat halt, sein Punkt war ja, dass dann die Länge erstens, wie lange dauert es, so eine Entscheidung zu treffen? Und es war ja nicht schnell, ne?
Ja, es war nicht.
Also es war nicht so lang wie beim letzten Mal?
Eben, das wollte ich sagen. Nach Freiburg fühlte sich an wie in Windeseile.
Aber dann steht dann halt jemand wie Tobias Schweinsteiger danach bei Datsun als Experte und sagt, ja, diese Halbautomatik, die macht das ja schnell. Wo ich dachte, warte mal kurz, du warst doch gerade dabei. Wie schnell war das? Bist du in diesem Stadion oder sitzt du jetzt hier auf deinem Reporterplatz und kannst noch 100 Kameras dir anschauen? Weil das ist ja schon ein Unterschied.
Ja, also schnell wäre es ja, wenn nicht schon alle Anzeigentafeln eingeschoben wären, nicht schon eine Stadiondurchsage gemacht worden wäre, dann könnte man behaupten, dass es schnell wäre. Dass es dann immer noch nervig wäre, ist eine andere Thematik, ne? Aber ja.
Und das ist ja die Argumentation von Steffen Baumgart und der würde ich dann schon mal folgen, weil das jetzt beim Abseits ja langsam auch so Elemente hat, die wir schon am Anfang vom VAR kannten, als es die sogenannte Kontaktpolizei gab, die dann im Strafraum angeguckt hat, wo es dann Kontakt gab. Baumgart sagt ja, da wird jetzt nach Gründen gesucht, das Tor nicht zu geben. Also man geht dann halt zurück und so weiter und so fort. Und normalerweise, und das wäre so ein bisschen meine Argumentation, hätte man da normale Videoassistenten als letzte Instanz und die würden das genau sehen alles, hätten die ja auf gleiche Höhe entschieden. Aber gleiche Höhe gibt es ja nicht mehr im VAR-Zeitalter. Weil du kannst ja nicht auf gleicher Höhe sein. Es gibt immer noch einen Millimeter, einen halben Millimeter, was auch immer, Unterschied.
Gleiche Höhe ist, glaube ich, auch kein Fußballregelbegriff. Also das gab es auch vorher nicht.
Ja, aber dieses im Zweifel für den Angreifer.
Auch das gab es nicht. Nicht als Fußballregel. Und soweit es mir gesagt wurde, auch nicht als Schiedsrichterpraxis.
Aber es ist halt die Wahrnehmung. Also somit hat man ja erklärt, dass es in der Wahrnehmung ja auf diesen Millimeter nicht hinkommen kann beim Abseits.
Das ist richtig, klar. Und das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Sache, dass wenn man dann genau reinzoomt, dann sieht man da irgendwelche Millimeter. Ich habe bloß halt gewisse Zweifel, ob das irgendwann, und in dem Fall hätte es vielleicht sogar hingehauen, aber ob das irgendwann nicht an die Grenzen der Messgenauigkeit stößt und auch gerade so bei gegenläufigen Bewegungen an die Grenzen der Framerate der Bildaufnahmen. Also wenn du zwei Leute sagen wir mal, ein Stürmer im Sprint und ein Verteidiger, der noch nicht sprintet oder gerade noch in die andere Richtung geht, dann hast du ja da schon gewaltige Unterschiede innerhalb von zwischen zwei Bildern, die du einzeln hast. Und dann ist halt so ein geringes, und das war ja wirklich, also ich muss ja selbst auf dem Standbild, muss ich ja nochmal genau gucken, was sie da meint, also wo denn jetzt? Und da habe ich schon Zweifel, dass das, und dann dazu kommt dann noch, was ist denn jetzt genau die Definition von Abspiel? Also und wie genau könnt ihr das wirklich genau bemessen, wann der Ball den Fuß verlässt und so weiter? Oder ich weiß gar nicht, was da das Kriterium ist, ob es da das Treten des Balls oder der Beginn des Kontakts des Fußes mit dem Ball oder das mit dem Ball oder der das Ende des Kontakts des Fußes.
Wenn da Luft ist. Wenn da Luft ist, ist das Kriterium, wenn ich in meine eigene Regelschulung richtig zurückgreife. Aber dann muss man ja da dann auch noch die verschiedenen Kameras, ne, die eine, die zeigt, wo die Leute stehen, die andere, die zeigt, wo denn der Ball losgelassen wird sozusagen, die muss man dann noch auf die Femtosekunde sinken. Da habe ich auch so meine Zweifel, ob das...
Das halte ich tatsächlich in dem Ganzen noch für das kleinere Problem. Aber ja, das stimmt auch. Ja, ja.
So, wenn ich weiß, wie bei Remote-Aufnahmen, wie wir sie machen, Spuren auseinandergehen über die Zeit, würde ich sagen, halte ich für ein interessantes Thema.
Und genau, und dann geht es halt um diesen halben Millimeter oder halben Nanometer oder halben Zentimeter. Das war so ein Beispiel, wo ich mich wirklich auch frage, ob das technisch möglich ist. Das Akzeptanzproblem in der Szene kommt natürlich dann einerseits schon auf der technischen Ebene, aber dann auch auf der regelphilosophischen sozusagen, weil man dann denkt, okay, jetzt haben wir herausgefunden, dass er vielleicht gerade so einen halben Zentimeter im Abstand stand, bevor er zwei Schritte zurückgegangen ist in die andere Richtung. Also das mit dem Spielablauf halt überhaupt nichts zu tun hatte. Das führt natürlich auch nochmal dazu, dass es besonders absurd wirkt. Und dann, das finde ich auch einen validen Punkt, kann man sagen, ja, aber die Regel ist halt, muss man trotzdem anwenden. Ne? Man kann ja jetzt nicht sagen, ja, das war jetzt kein strafbares Abseits, weil man keinen Vorteil daraus gezogen hat. Das ist auch kein grüner Zweig der Regelauslegung.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Let's not go there.
Ja, aber trotzdem, ne, also wenn man schon die Lupe raussucht, das dann ausgerechnet in so einer Szene zu machen, wo das halt auch noch das Problem ist, ist so eine Sache, dann kommt halt dazu, in allen anderen Bereichen des Spiels wird halt nicht genauso hingeguckt. Ne? Also das ist dann, also klar, man will jetzt den VAR auch nicht ausdehnen, aber es gibt da dann so drei Regeln, die auf die imaginierte oder tatsächliche letzte Rille der technischen Beweisbarkeit ausgelegt werden. Und ein paar andere, also und wo ja dann auch Entscheidungsspielräume mit reinkommen, ne, wenn es um Szenen geht, wo man dann rausgerufen wird. Und andererseits gibt es Bereiche, die überhaupt nicht reguliert sind, wie zum Beispiel offenkundige Schwalben und wo auch mit Absicht das Regelwerk nicht durchgesetzt wird. Also ich finde, das ist dann auch noch so eine Schieflage in der Regelanwendung.
Aber da kann man sich natürlich lange drüber streiten, wo welche Regel angewendet wird oder nicht. Ich würde ja prinzipiell sagen, dass dieser VAR dazu führt, dass A, die Spiele länger dauern in dem zeitlichen Umfang, nervt wie Sau. Also ich möchte auf keinen Fall das noch für mehr Sachen öffnen, sondern ich würde es gerne eindämmen, weil, und das ist auch mein Thema, die Sicherheit von Schiedsrichtern bei Abseitsentscheidungen ja jetzt meine Wahrnehmung auch gesunken ist. Und das, also dieses Verlassen auf ein Hilfsinstrument führt ja auch dazu, dass da halt aus unserer Sicht nicht mehr so genau hingeschaut wird. Weil es ja auch Quatsch ist, weil ein Auge das ja nicht mehr so wahrnehmen kann.
Ja, und die Wahrnehmung also das Einzige, was du ja entscheidest, ist, ob die sich jetzt in den nächsten 10 Sekunden freuen.
Ja.
Weil die eigene Entscheidung triffst du ja nicht.
Das ist bescheuert. Und was mich noch nervt, und das ist eine Sache, die mich richtig abfuckt, ist ja, wenn man in diese Diskussion um die Messgenauigkeit geht, dann kommen ja diese Technokraten und davon vermute ich beim DFB ein paar mehr als woanders und sagen, ja, dann können wir technisch alles noch lösen, obwohl es ja ein scheiß kulturelles Problem ist.
Ja.
Das können wir noch technisch noch besser lösen. Mit der halbautomatischen Abseitslinie wird alles besser. Ja, die funktioniert nicht in jedem Stadion, aber ist egal und so. Leute, selbst wenn ich dann halt so eine Toleranz, so eine fette Linie reinmache und sage halt so, erst wenn man irgendwie diese fette Linie oder wenn irgendein Körperteil dabei ist, mit dem man auch ein Tor erzielen kann.
Das ist ja von vornherein die Regel. Mit der Schulter kannst du ein Tor erzielen. Alles, also für Abseits zählen nur Körperteile, mit denen du legal ein Tor erzielen darfst.
Ja, aber also mein Thema ist, es verlagert die Diskussion ja nur an einen anderen Ort. Die Diskussion bleibt ja trotzdem erhalten. Das heißt, dann habe ich die Messungenauigkeit woanders.
Und wenn du sagst 20 Zentimeter, auf den ersten 20 Zentimetern weiß ich es nicht, dann sagst du, aber das war doch noch in den 20 Zentimetern.
Richtig.
Ja, oder nicht, oder doch.
Also ich glaube, das ist alles Bullshit. Und was mich am meisten stört, sind diese übelsten Unterbrechungen im Spiel. Das ist okay für Mannschaften, die sich dann sammeln wollen oder so. Du kommst ja aus diesem Spiel raus, auch als Zuschauer, als Spieler sowieso.
Sebastian, warst du gestern im Stadion?
Nee, ich habe Geburtstag meines Kindes gefeiert.
Im Stadion?
Ja.
Ich meine, du gehst 1-0 gegen den scheiß FC Bayern München in Führung. Und das ganze Stadion rastet aus. Und das wird dir dann wieder geklaut.
Man könnte fast sagen, es macht den Sport kaputt.
Und als Danilo Duki später dann das 2-1 erzielte, was auf sozusagen auf der mir abgewandten Seite des Spielfeldes war und eine für mich nicht klar erkennbare Situation, wo ein bisschen Ball fliegt rum, bla. Ich konnte mich noch nicht richtig freuen. Also es war wirklich, ich habe zum Linienrichter geguckt, gut, das macht man ja schon immer, auch in den Vor-VAR-Zeiten. Und es war wirklich eine ganze Weile und okay, und er scheint jetzt wirklich noch nicht nochmal ins Ohr zu fassen, er scheint jetzt, okay, wirklich, wirklich. Und das ist, wie wir es ja schon öfter hatten, das ist das, was, also für mich mittlerweile der Preis, den ich nicht mehr zahlen möchte. Für das bisschen, oder ist es wahrscheinlich auch gar nicht ein bisschen. Es wird wahrscheinlich wirklich der VAR in vielen Aspekten das Fehlentscheidung korrigieren und so weiter. Also ich glaube, dass man das auch durchaus ehrlicherweise dazu sagen muss. Aber ich glaube, ich könnte dann trotzdem noch besser damit leben. Als mit dieser, mit dieser Unterbrechung und dann eben auch mit dieser Pseudogenauigkeit. Also es stimmt halt nicht. Also ihr kriegt es technisch nicht hin. Das ist auch nicht möglich und das ist halt ein quatschiges Heilsversprechen.
Es ist halt auch Bullshit. Und ich muss jetzt mal kurz sagen, es hat auch mit Steffen Baumgart nichts zu tun. Ich erinnere an das Heimspiel gegen Frankfurt. Ich glaube, es war in der vergangenen Saison, als Christopher Trimmel mit der Ferse im Abseits war, als er sowieso Richtung Mittellinie gelaufen ist. Und das dann als
Ja, ist eine dunkle also wirklich, Erinnerung, ja.
Ist einfach scheiße. Das nervt wie Hulle. Niemand braucht das. Und auch für einen Fernsehzuschauer ist das ja null interessant. Das ist 4 Minuten unterbrochen. Dann kriegst du 100.000 Zeitlupen. Die kriegst du sowieso als Fernsehzuschauer. Es macht ja nichts besser. Wenn du halt von vornherein sagst, sind hier menschliche Entscheidungen. Fertig. Wir verzichten auf diese technischen Hilfsmittel. Die können wir danach benutzen, um uns halt über die menschlichen Entscheidungen lustig zu machen oder so. Fair enough. Aber dann ist es halt so. Ich bin es, so wie du es vorhin gesagt hast, ich bin einfach nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Jo.
Wir können ja gleich mal auch auf die nächste Situation, weil ihr hattet ja auch, ich weiß gar nicht mehr, Hans, Martin oder Daniel gesagt, man könnte es ja auf andere Szenen auch ausweiten. Gab ja dann die Szene, als Rani Khedira in Conny Leimer geschubst wird, ich glaube von Harry Kane. Und der stützt sich auf Khedira ab und bekommt den Ball an die Hand.
Mhm.
Da wurde dann Stürmerfoul gepfiffen. Da möchte ich mal sagen, das ist wirklich eine Fehlentscheidung. Aber dann gibt es ja hier, ich nenne ihn gerne nur noch Hot Take Manuel Gräfe, weil er ja, also es ist ja egal, was irgendein Schiedsrichter entscheidet, Manuel Gräfe weiß es auf jeden Fall besser und hat einen anderen Blick drauf.
Und interessante Interpunktion weiterhin.
Also, er postete, Glück, dass es bei 1:1 keinen Handelfmeter gegen Bayern/Leimer gab. Kane schubst, schiebt Khedira in Leimer, der sich aufstützen will und Ball lange sehend beide Arme gegnerorientiert einsetzt. So keine natürliche Armhaltung und spielt Wert mit der Hand den Ball ab. Elfe. Und da sage ich halt so, das ist natürlich die Sichtweise von Manuel Gräfe. Ich finde, man kann dieses Schubsen schon mal betrachten, aber das ist halt, macht noch lange keinen Elfmeter für mich. Nee. Ob das jetzt ein absichtliches Handspiel war oder nicht. Ich glaube, das hat auch keiner gefordert in der Situation.
Ich bin tatsächlich noch nicht mal komplett sicher, dass er wirklich dann mit der Hand am Ball war. Die Aufnahmen sind ein bisschen komisch. Und genau, also er springt ja hoch, ist irgendwie im Zweikampf mit Khedira. Dann, wie gesagt, egal jetzt von wem aus geschoben, wird Khedira halt noch so in ihn reingeschoben, verändert noch die Statik seines Körpers, wenn man so will. Also da war, glaube ich, so viel drin, dass man da jetzt von absichtlichem Handspiel nicht unbedingt sprechen muss, würde ich auch sagen.
Aber es ist natürlich immer ein billiger Ausweg für einen Schiedsrichter, Stürmerfoul zu pfeifen. Weil darüber beschwert sich ja nach dem Spiel keiner mehr. Weil es ist ja nichts passiert dann.
Ich habe da kein einziges pfiffwürdiges Vergehen gesehen, ehrlich gesagt. Also am ehesten noch das Schubsen von Kane, ja. Aber dafür würde ich auch keinen Elfer geben.
Nee, um Gottes Willen.
Das war, glaube ich, auch sogar noch außerhalb.
Aber gut, ja. Und dafür würde ich aber auch, glaube ich, nicht unbedingt einen Freistoß geben. Dann schon eher für Tars unterlaufen. Wofür er einmal einen Freischuss bekommen hat und einmal nicht. Und beim zweiten Mal sah es schlimmer aus. Nee, Quatschentscheidung. Aber da greift der VAR, also der würde halt nur eingreifen, wenn es ein Serious Missed Incident im Sinne eines strafbaren Handspiels, ja, also als Elfmeter gewesen wäre. Ja. So wird er aber nicht korrigieren, dass es Stürmerfoul war, wenn es kein Stürmerfoul war. So, das meinte ich.
Ja, genau. Also, weil es gibt ja keinen, ach, ist egal. Man merkt ja, wenn man das da ausweiten würde, man würde ja nie fertig werden mit so einem Fußballspiel.
Das ist richtig.
Das ist doch völlig, ist doch nicht im Sinne. Wir wollen doch ein Spiel sehen, was einfach 45 Minuten plus ein 2-3 Minuten Nachspielzeit läuft und nicht irgendwie 55 Minuten verbringen irgendwie und dann nochmal irgendwie diese Zeit.
Ja,
Also mich nervt das wirklich langsam. Wollen wir vielleicht sonst noch ein bisschen über das Spiel reden oder ob man noch den VAR für Schwalben benutzen könnte?
Da kann man noch kurz sagen, dass es eine scheiß Schwalbe war und man da als Schiedsrichter gefälligst gelb geben sollte. Aber mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Ja. Und vor allem, wenn man es ja gesehen hat und deswegen ermahnt. Also dafür gibt es ja eine Sanktion, die in der Regel steht. Ne?
Ja, also Diaz hatte eine 17. Minute davor Duki im Strafraum sich hingelegt. Und das war so offensichtlich und so peinlich. Ich hätte schon für die Peinlichkeit eine gelbe gegeben.
Korrekt.
Ja, also mit Schimpf und Schande hätte der Stürmer da zurücklaufen müssen. Also es,
ja.
Also das verstehe ich wirklich nicht.
Also es war wirklich, wirklich peinlich. Also es ist so fast schon Fremdschämen peinlich.
Aber Union war ja richtig gut.
So nämlich.
Da noch ein letzter Callback zu dem Abseitstor, dem vermeintlichen. In der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte ja Matze Koch eine interessante Statistik ausgegraben, nämlich dass, wenn Union gegen Bayern Punkte geholt hat, man entweder früh oder spät Tor geschossen hat. Immer. Stellt sich raus, haben sie jetzt quasi beides. Aber ich glaube, das Kriterium, was Matze Koch rausgesucht hatte, war, vor der 11. Minute muss man getroffen haben, damit was drin ist. was ja dann im Prinzip auch geschehen war. Aber auf jeden Fall, also in der Pressekonferenz sagte Steffen Baumgart, ja, interessanter Ansatz. Überlegt er jetzt nochmal, wie er das in die Spielvorbereitung mit einfließen lassen wird. Aber wenn man so geguckt hat, wie sie halt rausgekommen sind und wie sie das Spiel angegangen sind, konnte man schon denken, ja, also irgendwie von Beginn an da sein und irgendwie früh auch Offensivaktionen haben wollen, schien zumindest Teil des Plans gewesen zu sein. Also fand das schon einigermaßen beeindruckend, wie das vor allem so in der ersten Viertelstunde aussah und dann auch im weiteren Verlauf. Gerade nach vorne ging da ja sofort eigentlich einiges.
Ja, die erste halbe Stunde im Grunde. Ne?
Ja. Also das war toll. Also mir hat das richtig gut gefallen, also diese Dynamik, wie Union drin war. Das war, wenn man so sagen möchte, gehört ja zu denen, die ja Steffen Baumgart für den Fußball, den er mit Union spielen lässt, ja auch manchmal kritisieren. Das ist, glaube ich, so Baumgart-Fußball at its best.
Ja, mutig, extrem hohes Pressing zwischendurch. So, und ja. Auch, also wirklich, also auch sehr konsequent. Also das Gute war, glaube ich, auch wirklich dieses, dass es eben konsequent gemacht wurde, dass halt alle mitgemacht haben und dass alle auch hellwach waren. Weil das sonst natürlich super gefährlich ist, wenn so drei Mann vorne draufgehen und dahinter die Lücke aufgeht. Und damit auch sehr viel lose Bälle eingesammelt und auch bei Ballverlusten schnell wieder dahinter gewesen und drauf gewesen. Das war wirklich, wirklich beeindruckend. Lustigerweise war zwischendurch Rani Khedira teilweise erster Anläufer, aber das hat mir dann Max vom Rasenfunk danach seine Beobachtung erzählt. Er sagt, der hat einfach Kimmich über den ganzen Platz verfolgt. Also der und Kimmich hat sich ja viel fallen lassen dann. Damit er eben nicht seine Pässe spielen kann und das sah sehr lustig aus. Dadurch war dann Joshi Kemlein über lange Zeit des Spiels quasi der tiefste der drei Mittelfeldspieler, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist.
War aber gegen Freiburg auch schon.
Gut, habe ich nicht im Stadion gesehen. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn da jemand steht, der ganz gut Pässe spielen kann.
Ist ein bisschen oldschool, aber ich meine, wenn es funktioniert, ist das super. Den einfach ja. Einen Platz zu verfolgen.
Ja, den einen Spieler zumindest. Also ja. dem diese möglichst diese Passoption zu nehmen, mit denen er ja, hat man ja dann gesehen, als Kane da einmal durch war und ihn sieht den Ball aber nicht sauber verarbeitet hat und Schäfer ihn noch faulen konnte. Das war ja ein fantastischer Pass und genau, der kam aber auch nur nicht sehr, sehr häufig, ne?
Ja, aber schon, ich fand, dass man beides gesehen hat, dass einerseits sie eben dieses extrem hohe Anlaufen gemacht haben, dass sie extrem gut in den Zweikämpfen waren. Das ist ja, das sagt man ja immer so, aber das halt gegen eine Mannschaft wie Bayern so durchzuziehen, verlangt ja ein unglaubliches Maß an Präzision und Aufmerksamkeit, eben beides, ne, in Zweikämpfe zu gehen und vorne drauf zu gehen, ist ja beides riskant, weil wenn man es halt falsch macht, dann wird man halt ausgespielt. Ja. Und das ist halt so gut wie nie passiert eigentlich, dass so aus der normalen Defensivansatz irgendwie Bayern sich da durchgespielt hat. Das war schon sehr stark. Eigentlich fand ich auch immer, wenn es diese Ballgewinne gab, wurde dann progressiv umgeschaltet. Ne? Und wie gesagt, es gab diese schöne Szene, wo Cameron da rechts rausspielt. Vor dem ersten vermeintlichen Tor ist ja Light, der dann, glaube ich, den Pass spielt. Ne?
Ja.
Das war auch sehr schöne Übersicht. Mutig am Ball, also auch gute Ballaktionen, die natürlich sich aus diesen offenen Ballgewinn-Szenen ergeben. Jetzt nicht aus quasi grundsätzlichem Spielaufbau, aber das ist ja sowieso, in dem Sinne ist es vielleicht sogar gegen Bayern ist man dann öfter in den Szenen, die Union dann eher liegen, als in denen, die noch die größeren Probleme machen, wenn man so will.
Ja, und es gab sogar flaches Passspiel im zentralen Mittelfeld, also nicht immer über außen, nicht immer hoch. Das war wirklich so. Und auch da so super konzentrierte Ballweiterverarbeitung, auch unter Bedrängnis. Und das war, also war wirklich sehr, sehr, sehr schön einfach. Und dafür, dass ja auch viel Zweikämpfe gesucht wurden und also wie sie auch sagten, sie Bayern in die Zweikämpfe zu zwingen, finde ich die Gesamtanzahl an Fouls, die habe ich extra nochmal nachgeguckt, weil mir das schon im Spiel irgendwie auffiel, mit 8 jetzt gar nicht so großartig, also gar nicht so viel. Und davon waren auch nicht so viele in Strafraumnähe. Ich glaube 2, ich hatte vorhin die Heatmap nochmal auf davon. Das war schon echt clever.
Die war toll und Kompanie hatte so ein bisschen über Chaos gesprochen, glaube ich, was Union gestiftet hatte. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, aber ist eine Mannschaft wie Bayern auf solche Situationen eigentlich nicht vorbereitet?
Na, Kompanie selbst hat ja gesagt, dass er in der PK, dass er, also er wirkte sehr vergnügt, klar, und er sagte, ich war ja der Einzige, der es geglaubt hat, aber ich habe es meinen Spielern und den Journalisten schon die letzten 3 Tage erzählt, wie das hier werden wird. Und so war es dann auch. Ich glaube, der hat damit gerechnet. Oder zumindest mit, also vielleicht nicht mit exakt diesem Spielansatz, aber doch mit der Schwere der Aufgabe.
Ja, dafür, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, dafür gibt es ja auch historisch schon Präzedenzfälle. Es ist jetzt zwar das erste Mal diese Saison gewesen, dass Bayern in Rückstand geraten ist, aber in immerhin 3 Spielen bei Union, die am Ende noch alle unentschieden ausgegangen, war Bayern halt zwischendurch im Rückstand. Ein Sieg für Union ist jetzt dabei noch nicht rausgekommen. Es gab natürlich auch Spiele, die sowohl irgendwie in München als auch, ne, als auch im eigenen Stadion, die Bayern dann klar gewonnen hat, aber dass es jetzt zumindest zwischendurch harte Arbeit wird, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Das heißt, sollte man auch sich darauf einstellen als Bayern.
Ja, aber für Union ist, glaube ich, viel Gutes zusammengekommen. Also der Spielplan war jetzt okay, da, dass sie auch dieses schwere Spiel unter der Woche hatten. Spielglück, ja, so wie Tore fallen, die Paraden des eigenen Torhüters.
Das Verstolpern von Luis Diaz.
Ja, zum Beispiel. Und habe halt auch das, was Steffen Baumgart nochmal nach dem Spiel so hervorgehoben hat, ich glaube schon so über das gesamte Spiel den Fokus zu bewahren.
Ja.
Das fand ich schon respektabel.
Das war tatsächlich auch so ein bisschen meine Befürchtung nach so 20 Minuten, ob sie das aufrechterhalten können. Also dass sie, die waren so konzentriert, die waren so da in den Situationen, das schlaucht ja. Also mal abgesehen von der ganzen, also von der läuferischen Arbeit, aber auch dieses Wachbleiben. Und das hat ja wirklich über ganz, ganz weite Strecken geklappt.
Fand ich gut und ich fand auch gut, dass Baumgart das nochmal so betont hatte, weil ich dachte, ja, nächstes Spiel ist, glaube ich, St. Pauli, ne? Mhm. Wäre cool, da auch diesen Fokus zu haben.
Ja, can you do it on a rainy und so weiter. Wochentag in am Millerntor.
Also das wäre so ein bisschen der Punkt. Was auch cool ist, dass Union sich auf diese Standards verlassen kann. Das ist ja Wahnsinn. Wurde
selbst
ja,
ohne den Standardtreter?
Genau, da wurde ja in der PK vor dem Spiel gefragt, Steffen Baumgart, wie das ohne Trimmel sein würde. Und ich fand ja sowieso, Steffen Baumgart wird aus meiner Sicht häufig auch zu Recht so ein bisschen vorgeworfen, so ein bisschen patzig und irgendwie komisch zu reagieren auf Fragen.
Mhm.
Aber er hat ja in dieser Pressekonferenz vor dem Spiel in 2 Situationen, einmal als er zu Aljoscha Kemmlein gefragt wurde, sehr sachlich und klar erklärt, worum es bei Kemmlein im Moment geht, nämlich darum, in diesen Rhythmus zu kommen, sodass er konstant die Leistung bringt und nicht mal eine gute Leistung und dann eine weniger gute. Und dass es halt nach der Verletzung halt noch ein bisschen dauern wird. Und das ist halt im Moment so der Stand. Und er hatte dann, Und er hatte die Frage zu dem Standardschützen Trimmel, wo ich dachte, oh, wo geht er jetzt gerade hin? Das war so ein bisschen Herbst der Karriere. Ich weiß nicht mehr, welcher Trainer von Union das mal gesagt hatte.
Das war Hofschneider über Kreilach.
Ja,
werde ich ihm auch nie verzeihen.
Ja, wir alle haben ein gutes Gedächtnis.
Ein sehr selektiv gutes Gedächtnis.
Ja, das ist richtig. Und da dachte ich erst, oh, geht das jetzt in diese Richtung, Herbst der Karriere und so? Aber nein, da wollte er gar nicht hin, sondern hatte dann gesagt, dass es ja auch darum geht, dass andere das gut können, und hat dann halt so auch aufgezählt, auch Köln zum Beispiel genannt und so weiter. Und Juranovic, der ja wieder rangeführt wurde und auch im Kader sein wird, das hat er ja klar gesagt. Und würde mal sagen, das zweite Tor von Union, das dann zählte, das hat ja Juranovic den Freistoß getreten.
Nein, Juranovic war noch draußen. Das war,
nein,
das, ach so, zweite, das zweite Tor. Ach, das zweite, das zählte.
Ja.
Das klang jetzt so, das zweite Tor von Union, das dann auch zählte.
Nee,
ich dachte, du meinst, also das ist das 1-0.
Ja, das ist 2-1 dann.
Das hat Juranovic getreten, ja.
Aber witzigerweise auch beide Freistoßvarianten, die halt anders waren als die Standard-Freistoßvariante, wo Daniel Doku mit 15 Meter Anlauf irgendwie 3 Meter höher springt als jemand anders und den reinköpft, sondern waren ja am Ende dann beides mit dem Fuß geschossene Tor.
Richtig. Ja. Und vor allem, ich meine, wie geil ist das, dass du die Ecke so flach, relativ unbedrängt in den Bayern-Strafraum spielen kannst, wo dann Duki durchs Getümmel schießt.
Hat mich erinnert an das Tor von Bülter damals gegen Dortmund.
Ja, zum Beispiel.
Aber ich glaube, die haben einfach alle erwartet, dass Duki dann sozusagen mit dem Treten der Ecke reinläuft und irgendjemand ihn freisperrt oder so.
Ja.
Und dass der einfach draußen stehen bleibt, und deswegen haben die auch keinen abgestellt für ihn, also nicht da draußen. Weißt du?
Ja, ist doch geil.
Ja, super. Also ich denke wirklich, dass es exakt so geplant war und auch mit dieser, also dass den Bayern diese Fehlannahme untergeschoben werden sollte, halte ich für eine plausible Erklärung zumindest.
Ja, also fand ich gut.
Wir haben es vorhin schon erwähnt. Würdet ihr da auch Manuel Neuer einen Error that led to goal vorwerfen? Oder?
Ist mir so egal. Also darf ich eine Sache sagen? Also Manuel Neuer enttäuscht er nicht. Er hat auch direkt den Arm gehoben.
Entschuldigung.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist jetzt mittlerweile ein erworbener Reflex. Da kann er nichts mehr für.
Es ist mir so egal, ob das ein Fehler von ihm ist. Mein Gott.
Ich glaube, für einen Torhüter seiner Klasse sollte es nicht passieren. Und ich glaube, er hat es auch selbst gesagt, dass
ja,
es auf ihn ging.
Das sieht man doch. Was soll ich denn noch sagen?
Ja, er sieht den Ball halt spät. Das ist das, was du sagen kannst. Also,
ja, aber er kriegt die Hände halt nicht fest hinter den Ball.
Genau.
Und damit rutscht der Ball ihn dann durch. Und shit happens.
Nehme ich.
Ja, genau. Ne? Das macht das Tor nicht weniger schön.
Absolut nicht.
Ja.
Genauso wie bei dem anderen, dass halt diesmal die Kopfballweiterleitung vom Gegenspieler kam.
Ist vielleicht auch besser, weil dann die Sache mit dem Abseits nicht so.
Mhm.
Und ich habe ja gedacht, bei dem zweiten Tor von Juranovic, da wird bestimmt noch 100 Minuten gecheckt, ob Led nicht doch aktiv irgendwie mit dem Hochspringen, weil der war in einer Abseitsposition.
In einer deutlichen Abseitsposition.
Aktives Abseits ist und ob er nicht vielleicht Harry Kane da irritiert hat und deswegen musste er Duki an den Oberschenkel köpfen.
Das überraschenderweise wurde es nicht geprüft, also wie es aussah, oder zumindest nicht lange geprüft.
Ja, irre, oder?
Ja. Ja.
Für mich sagt das einfach nur, man braucht den VR da gar nicht. Wir kriegen das auch selbst geregelt eigentlich. So, ich muss jetzt eine Sache, wir haben jetzt die ganze Zeit erzählt, wie toll Union gespielt hat. Und was
Union hat ja auch toll gespielt, entschuldige bitte.
Ist ja auch richtig, ist alles richtig. Aber wie geil war dieses Tor von Diaz? Da sagt der Kompanie in der Pressekonferenz, dass er ja auch den Trainer, den gegnerischen Trainer und dessen Reaktion bei dem Tor.
Das war so eine schöne Szene.
Ja, kann man mal so machen.
Das kann man so machen. Man kann es auch wirklich so genau beobachten wie Stefan Oesfeld, glaube ich, für NTV, der ja dann beobachtet hatte, wie Pavlovic hatte, glaube ich, den.
Stanišić.
Ja. Einer von den Itchs jedenfalls. Hatte den Pass gespielt, ein bisschen scharf. Oh. Und dann schon beim Passspiel die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil er dachte, oh scheiß Pass eigentlich. Dann hat er ja so ein Ding gedreht, also der holt den Ball noch vor der Auslinie und Haberer stellt ihn und dann macht er so ein Ding, wo ich dachte, es ist noch besser als die eingesprungene Philipp Lahm Nummer, der ja auch so Ball grätschend und dann schon wieder stehend war.
Und zwar 180 Grad andersrum.
Aber mit so einer Drehung, ist doch geil, an der Auslinie.
Ja, und dabei halt mit der Grätsche den Gegenspieler auszuspielen.
Ja. Also sensationell. Also als ob das nicht geil genug ist. Und dann hämmert der das Ding da einfach so ins Tor. Da hat der auch von Renault kam ja quasi keine Reaktion.
Da hast du auch keine Zeit mehr.
Gar keine Zeit. Völlig irre. Geisteskrank eigentlich. Für mich Tor des Jahres. Weil es so in der Gesamtentstehung krass ist.
Ich fand die Szene, wie gesagt, auf der PK auch wirklich hübsch. Einerseits, dass Kompanie sagte, für dieses Tor kann ich genauso viel wie der gegnerische Trainer. So, also ja, das ist halt.
Das passiert halt.
Da kannst du halt nichts machen. Und Baumgart ja dann auch sagte, natürlich, das sind ja auch, was wir im Fußball lieben. Und sowas sehe ich total gerne. Okay, vielleicht nicht unbedingt gegen uns, aber. Oh nee, es wäre schön, wenn ich es gegen eine andere Mannschaft gesehen hätte, aber ja, Weltklasse so.
Also, ich habe auch lieber am Fernseher gesehen als von der Außenlinie.
Ja, und ich glaube, das war jetzt einfach so ein, also da waren sie dann, das war insgesamt die Chemie zwischen den beiden war ja ganz gut. Da waren sie beide wieder sehr beim Fußball eigentlich. Also jetzt gar nicht bei, sondern bei, was es auch für ein geiler Sport sein kann.
Das fand ich auch so gut, dass dieses ganze Spiel hat das auch gezeigt, weil dieses Spiel hat gezeigt, dass in einem Spiel, nicht über eine Saison, man aber sich auf einer gewissen Art von nicht Augenhöhe, das ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann trotzdem gewinnen, auch wenn die individuelle Klasse und so weiter und so fort, ne, diese ganze Diskussion anders verteilt ist. Und man kann sich da so reinhauen, wenn alles auch passt und so. Und das macht ja diesen Sport eigentlich so geil.
Mhm.
Ja. Ich muss auch sagen, dass das zweite Tor krass war. Also jetzt nicht das Tor an sich, aber ich hatte diese Bewegung von Kane, der stand da eigentlich hinter Querfeld.
Mhm.
Und wie so ein Augenzwinkern, wie bei dieser Doctor Who-Folge, ne? Don't blink, also so. Wenn blink du die Augen zumachst, wo dann halt diese Monster sich dann bewegen in der Zeit, wenn du die Augen zu hast, du zwinkerst und dann ist das Monster plötzlich woanders. Und so war das wahrscheinlich für Querfeld, ja? Der zwinkert und dann ist Kane plötzlich vor ihm und nickt ein. Das war völlig irre.
Der einfach mit dem perfekten Timing dann die Flanke antizipiert quasi und da reinläuft, ja.
In der 95. Minute oder wann das war, macht er noch so einen Lauf, obwohl der sowieso schon wie so ein Geisteskranker über Platz läuft.
Ja, ich glaube, Kane ist, glaube ich, erst so ein Stück zurückgegangen und da ist ihm Querfeld gefolgt und dann kam er nicht mehr richtig rein. Was ein bisschen schade ist, weil Leo Querfeld ein so fantastisches Spiel gemacht hat und dass ihm das dann passiert, aber das ist jetzt null Vorwurf in der Situation. Also die Flanke war fantastisch und auch da, dass dann einfach bei dem 15. Seitenwechsel hintereinander, die ja dann auch bei den Bayern, weil sie technisch gut sind, auch zügig sind, das Verschieben nicht ganz so geklappt hat und dass dann Tom Bischoff nicht schnell genug zugestellt werden konnte, das ist dann irgendwann vielleicht auch der Erschöpfung geschuldet. Also ist halt schade.
Und mit ein bisschen Glück springt er halt von Renaults Hand an die Latte und nicht
ins Ja, das auch noch.
Also Freddy war an die Latte dran. Ist er schon gesprungen, aber halt an die torseitige Latte.
Ja.
Denn der Reflex von Renault, ne, auch da ist ja schon stark, aber die Hand dann halt einfach nicht ganz stark genug.
Das ist, aber der hatte einen starken Reflex mit der Hand gegen Olise in dem Spiel, wo er auf den kurzen Pfosten aus der Ecke schießt, unten flach.
Den da wurde mir auch kurz anders, ja.
Irre, da hat er auch die Hand so ausgefahren, so Inspector Gadget-mäßig.
Ja.
Richtig gut. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Spielergebnis. Ja, da gehe ich mit Steffen Baumgart. Da ärgert man sich, aber im Nachhinein nimmt man es dann halt auch mit.
Ja, also ich finde auch einerseits ist es wichtig, überhaupt noch was mitzunehmen. Also natürlich ist es bitter, dann 2 Punkte zu verlieren, aber halt einen noch zu behalten, fand ich schon wichtig. In dem Zusammenhang fand ich auch noch stark, wie sie auf dieses 2-2, da war ja dann noch 2 Minuten immerhin noch zu spielen. Es wäre jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, dass man halt das dritte dann auch noch kassiert, aber da halt auch den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern weiter im Spiel zu bleiben, so wie überhaupt mir die ganze zweite Halbzeit auch schon imponiert hat, nachdem ja in den letzten 10 Minuten von der ersten Halbzeit das schon so dieses Übergewicht dann war, dann in der zweiten Halbzeit wieder rauszukommen und wieder da zu sein. Fast, also nicht ganz so präsent wie in der ersten, aber viele Chancen hatte Bayern ja in der zweiten Halbzeit dann lange auch nicht. Das dann so durchzuhalten, das war stark. Und dann gestern Nachmittag das erste Mal im Radio gehört. Und dann war ich nach Hause gekommen und hatte dann zuerst nur die Chance, die Konferenz anzumachen. Und fand es dann ganz witzig zu sehen, wie in Hamburg halt Hamburgs mega feiert, gegen Dortmund unentschieden zu spielen. Und es für uns halt so eine gefühlte Niederlage dann ist, nur unentschieden zu spielen gegen Bayern. Logischerweise mit demselben Ergebnis dann. Aber deswegen finde ich auch Sicherheit, einerseits diese Leistung sich selber die gezeigt zu haben, ist, glaube ich, wichtig und eben zumindest was daraus mitzunehmen.
Ja, Andras Schäfer hat auf seinem Instagram, finde ich, eine sehr schöne Zusammenfassung geschrieben. It hurts now, but definitely won't tomorrow. Very, very proud of the team, amazing performance, legs are dead, but totally worth it, Eisern. Und das irgendwie so, ja, genau. Andras, du sprichst mir aus dem Herzen. Also es war, also außer dass, gut, ich war nur emotional erschöpft. Meinen Beinen ging es gut, aber das war so.
Alle machen mit.
Ja, es war wirklich, und ich glaube, das ist cool, dass also auch in die Länderspielpause mit so einem Ergebnis zu gehen und mit so einer Leistung eben vor allem auch, fand ich auch gut, dass Baumgart das dann nochmal sagte danach, aber man kann über das Ergebnis reden, aber ich rede ja lieber über die Leistung und das ist eigentlich, glaube ich, das, worauf man sich auch zumindest in der einigermaßen komfortablen Situation, in der sich Union gerade befindet, auch machen sollte als jemand, der das analysiert und als Trainer. Und die Leistung war halt wirklich eine der besten von Union, die ich seit langem gesehen habe.
Das mitnehmen, weil die Situation ist ja nur einigermaßen komfortabel. Jetzt muss gepunktet werden, sonst wird es ja nicht mehr so komfortabel, weil da unten fangen ja einige Mannschaften an, auch Punkte zu holen.
Und andere nicht.
Ja, ist richtig, aber ich will ja prinzipiell einfach nichts. Ich will eine langweilige Saison. Und für eine langweilige Saison muss man zwischendurch immer mal wieder gewinnen.
Ja, ist ja gut.
Ich wollte einfach so Fokus schärfen, ja? Für Leute, aber
wenn
die
nach Hamburg
fahren, Sieg.
Ja, aber Sebastian, wenn ich mir das angucke, was in dieser Mannschaft, also was diese Mannschaft gezeigt hat bisher und was sie eben auch nicht gezeigt hat, dann glaube ich, dass es insgesamt doch für einen komfortablen Nicht-Abstieg reichen wird. Also von der Qualität her und auch von der Einstellung her und im Grunde auch potenziell zumindest von der Spielweise her. Also so und manchmal eben nicht. Und wir werden uns auch immer wieder schwer tun gegen bestimmte Mannschaften und wahrscheinlich auch häufig gegen die so eher unter uns stehen. Aber grundlegend bin ich da wirklich noch sehr wenig besorgt.
Sagen wir's mal so. Besorgt bin ich auch nicht.
Die nächsten drei Spiele sind jetzt St. Pauli, Heidenheim und Wolfsburg. Ich sage mal, eins davon wird man, glaube ich, mindestens gewinnen.
Und nicht mehr als eins verlieren.
Meine Schätzung, das wäre dann ganz gut.
Ja. Ja, 4 bis 6 Punkte aus den nächsten drei Spielen.
Ja, ja. Kein Druck, ne, Leute? Aber
wünsche ich mir, nicht erwarte ich.
Ja, also ihr in Zahlen, was ich in Worten gesagt habe, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ja. Okay. Ja.
Wir haben noch ein paar Randbemerkungen zu dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wer das gefragt hat, aber jemand hat gefragt, was eigentlich mit Ilic war.
Ich habe das gefragt. War krank, habe ich dann inzwischen auch schon erfahren. Wurde ja vorher nicht kommuniziert, das war so, deswegen war ich so ein bisschen überrascht und hatte dann aber auch auf krank getippt, weil sonst sagen sie es ja meistens doch noch, irgendwie kommt es halt doch durch, dass er verletzungsbedingt bla. Und krank ist mir auch lieber als verletzt.
Ja. Weder krank noch verletzt war jetzt offenbar Divan Burcu, der nämlich zum ersten Mal im Kader stand, ist mir dann vorhin noch aufgefallen.
Ja.
Was ja auch noch eine interessante Note, vor allem, wenn wir drüber reden, jetzt über Spiele gegen Gegner, die vielleicht weniger ballaktiv sind als jetzt Bayern, könnte ja da durchaus noch ein interessantes Element mit reinkommen. Bin ich mal gespannt, wie das dann funktioniert und vor allem erstmal, wie schnell er dann tatsächlich auch eine Option für die Startelf oder überhaupt für Einsatzminuten ist.
Da hätte ich mich genau dasselbe gesagt, Daniel. Da halte ich meine Erwartungen relativ flach, bis er halt wirklich komplett im Rhythmus ist. Stichwort Aljoscha Kimmlein. Das wird ein bisschen dauern. Also da würde ich jetzt nicht so alle Hoffnungen draufsetzen. Aber es ist interessant und es freut mich für ihn.
Genau.
Genau.
Ebenso schön, dass Josip Juranovic zurück ist, möchte ich auch nur noch mal kurz anmerken. Und mit einer seiner ersten Aktionen schon wieder so eine Josip Juranovic-Sache hatte, wo er dem verlorenen Ball, der in die Bayern-Hälfte hinterher jagte und dann so einen Riesenbogen von seiner eigentlichen Position auf als rechter Verteidiger sozusagen immer dem Pressing hinterher lief, dem Ballspiel, also die Bayern haben es dann hinten rumgespielt und er lief immer weiter hinterher und endete dann auf der Linksverteidigerposition. Und das in diesem Laufstil und ich dachte wieder, ach, schön, dass du wieder da bist.
Ne, noch die Vorlage und noch diesen zeitgewinnenden Abschluss aus irgendwie 30 Metern, 25 Meter übers Tor. Aber da stand es auch 2-1.
War er das?
Ja, das war.
Als Neuer zu weit vorne stand?
Nee, das war dann nochmal
so,
Skarke.
Das war Skarke, genau, nee, ja.
2 Minuten vorher gab es einen Konter, wo sie, vielleicht kann man den auch noch anders ausspielen. Also so ein Pass wie Kane auf Diaz halt.
Oh, Alter, der war auch so schön, oder?
Ja, Für den hat sich dann Juranovic in dem Moment nicht entschieden, sondern hat er dann die Situation beendet, was ja, ja, wie gesagt, mit Führung im Rücken auch nicht, nicht unsinnig ist.
Ja.
Zumindest halt keinen Ballverlust zu riskieren. Ja. Das war noch so eine andere Frage, die ich mir gestellt hatte. Welcher Moment dann eigentlich so ab dem 2-1 der ist, wo man am meisten dran glaubt, dass es tatsächlich ein Sieg werden könnte, ist, also theoretisch wird es ja mit jeder Minute wahrscheinlicher, die dann vergeht, aber wahrscheinlich
aber,
de facto,
aber auch schlimmer.
Ja, und de facto ist wahrscheinlich der Euphorie-Moment in dem Moment, wo das Tor gerade gefallen ist, dann der Peak
ja,
Glauben daran. Naja.
Dann startet die Angst.
Genau.
Ist so.
Dann gab es ein paar interessante Banner, die mir noch aufgefallen sind im Blog, mit auch politischen Forderungen, die ich nicht komplett zugeordnet bekommen habe, aber das liegt vermutlich an fehlender Involvierung in den Kontext. Ich weiß nicht, war euch das klar oder habt ihr es mitbekommen und war euch der Bezug klar?
Nur am Fernseher gesehen, deswegen kann ich nichts dazu sagen.
Es gab ein Banner, in dem es um Kürzungen bei Jugendprojekten, Sozialprojekten
ging. Das wird sich sicher auf den Berliner Haushalt beziehen.
Hm? Ja. Ah, ja. Eine Gesellschaft, die ihre Jugend verliert, verliert ihre Zukunft. Auch 2% Kürzungen sind tödlich.
Der Chat klärt uns dankenswerterweise auf, dass es um die Kürzungen bei Bildung, Jugend und Familie in Berlin ging. Würde ich sagen,
sehr
kann
cool
man sich nur anschließen. Ja.
Betrifft ja auch, muss ich jetzt mal ganz kurz rein grätschen, betrifft ja im Zweifelsfall auch direkt die Waldseite, so wie das Horn zum Beispiel strukturiert ist, also der Jugendclub Horn und die Jugendarbeit dort.
Ja, dann leider gab es auch wieder was, was mich tatsächlich beim aus der Ferne verfolgen dieses Spiels wieder komplett aufgeregt und auch von der Identifikation mit dem Spiel abgehalten hat, nämlich diese Scheißpfiffe gegen Tar, die mich wirklich immer noch, solange es die gibt, werden die mich aufregen. Ich war gestern Abend noch bei einer Veranstaltung, wo es um deutsche sogenannte Erinnerungskultur und Vergangenheitsaufarbeitung ging und musste dann daran denken, wenn ich das geguckt habe, gehört habe und dachte mir, ja, das ist halt auch Deutschland.
Warte kurz, jetzt verstehe ich gerade nicht den Zusammenhang. Also meinst du jetzt, das ist Erinnerungskultur mit dem Pfeifen oder wie?
Was ich damit andeuten wollte, war, dass es für mich auch ein Beispiel dafür ist, wie man Verantwortung und Hinterfragen der eigenen Position, des eigenen Handelns in Aggression gegenüber anderen umkehren kann.
Also ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt den großen Bogen vielleicht jetzt nicht gespannt, sondern halt es einfach nur für schwachsinnig. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen ausempört über diese Pfiffe gegen Tar. Was man halt einfach mal mitgeben muss, ist, wer pfeift, kann nicht singen.
Ja, das kommt dazu.
Das ist einfach wirklich übel. Wer seine völlige Konzentration darauf gibt, einen Gegenspieler die ganze Zeit auszupfeifen, statt die Mannschaft in einem der besten Spiele seit einiger Zeit voll zu supporten, da weiß ich halt auch nicht. Und ich glaube, da ich jetzt im Nachhinein gelesen habe, gab dann auch so eine Mini-Ansprache, Ansage von der Waldseite dazu, weil es ist halt ein Problem. Du machst den Support kaputt dadurch. Und es ist halt nur spielbezogen. Es ist ja nicht auf irgendeine Aktion in diesem Spiel, sondern es ist halt, weil Tar mal, als er für Leverkusen war, dieses Interview gegeben hatte, wo er vielleicht nicht im vollständigen Wissen einer Situation etwas gesagt hat. Mein Gott, Leute, kommt mal wieder klar.
Vorher nur ganz kurz, nur um das, also ich hatte eigentlich auch null Lust darüber zu reden. Ich hätte einfach gesagt, und zum Thema Pfiffe über Tar verweisen wir auf alle Folgen, die wir jemals mit Spielen gegen Mannschaften, in denen Jonathan Tar gespielt hat, gemacht haben, weil es immer dieselbe, also meine Haltung hat sich null geändert. Ich wollte trotzdem nur nochmal sagen, er hat in diesem Interview lediglich wiedergegeben, was ihm von einem, also vom Betroffenen gesagt wurde. So, und er hat nicht gesagt, er hat keine Behauptung aufgestellt, er hat eine quasi Zeugenaussage zitiert. Das war alles. Und da ist, und jetzt mal, allein das ist schon nichtig genug, und wenn wir dann noch und so weiter, und dann der ganze Hintergrund der Sache, und habe ich auch wenig Lust, das jetzt nochmal aufzudröseln. Ja. Mich hat es massiv genervt, und ich hatte schon den Eindruck, dass je weiter weg man von der Waldseite war, umso lauter war es, und das passt ja dann auch irgendwie, Gott sei Dank, und dass eine Ansage von Ali kam, die sich dann eben genau auf das bezieht, was Sebastian gerade sagte, dass wer pfeift, supportet halt nicht, ist eben auch richtig. Die Leute haben wirklich, wirklich Sachen unterbrochen dafür, und das fand ich wirklich, das ist halt, Kinder, was ist denn los?
Das ist so mehr so das tertiäre Argument dazu, das mir einfallen würde, aber das ich auf jeden Fall auch gefühlt habe. Und ich kann verstehen, dass man keinen Bock hat, darüber zu reden, aber solange es halt immer noch passiert, finde ich, muss man es auch dann auch jedes Mal wieder sagen, weil es die Leute halt offenbar auch nicht checken.
Bin ich völlig anderer Haltung als du, Daniel, weil ich werde es einfach nicht mehr thematisieren, weil ich will den Leuten auch keine Bühne mehr geben. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Sollen sie halt pfeifen und ich halte sie halt für entsprechende. Aber ich habe keinen Bock mehr, mich zu wiederholen. Ich komme mir vor wie so eine, ja, also wie so eine Schallplatte mit Sprung. Jedes Mal dasselbe zu sagen, ignoriere das jetzt einfach weg. Ich bin bei dem Thema komplett ausempört und habe ja die Haltung schon 100 Mal, hat der Hans-Martin auch gesagt und dann gut. Ich glaube, das fadet aus.
Kam mir jetzt nicht so vor. Wie viel? 5 Jahre danach und ein Vereinswechsel danach?
Ist gut. Ich glaube, wir haben jetzt alle unsere Punkte dazu gebracht. Wollen wir über die Frauen mal reden?
Das ist jetzt undankbare Überleitung, aber auch undankbares Spiel.
Ja, das ist es.
Vielleicht hätten wir es auch andersrum machen sollen, dass wir mit dem schönen enden.
Ach, wieso? Also, wieso? Da muss ich jetzt mal kurz fragen, weil ich finde, ehrlich gesagt, für diese Voraussetzung 0-4 zu verlieren, ist doch aller Ehren wert.
Ich habe tatsächlich nur die erste Halbzeit gesehen und dann nochmal die gesamte Zusammenfassung. Aber das war schon, also jetzt, das war schon sehr deprimierend. Also das wirkte wie, ja, und ich kenne die verletzten Situationen, 12 oder 13, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei den 12 war Eileen Campbell noch nicht dabei, die ja auch noch kurzfristig ausgefallen ist, also viele Verletzte. Und gegen eine Bayern-Mannschaft, die gerade auch eine sehr gute Saison spielt bisher, klar habe ich mir da nicht viel erwartet, aber die Art und Weise, wie die erste, weiß ich nicht, halbe Stunde vielleicht lief, oder zumindest bis zum 3-0, das war wirklich so, als würdest du FIFA normal auf Halbprofi spielen und hast dann aus Versehen mal auf Weltklasse geschaltet und kriegst keinen Ball mehr. Und so sah das halt auch. Also diese komplette Unterlegenheit. Und mein Gefühl war, wenn die Bayern das durchgezogen hätten, dann wäre es sehr, sehr böse geworden.
Aber haben sie natürlich nicht. Aber hast du was anderes erwartet vor dem Spiel?
Wir haben halt vorher gegen Wolfsburg gespielt, die ja auch zu den zumindest traditionellen Spitzenteams dieser Liga gehören und da sah es ganz anders aus. Also insofern, ich habe mir jetzt nicht keinen Sieg erwartet, sondern nur nicht dieses komplett ausgeliefert sein. Also im Grunde war es die Gnade, dass die einen Gang rausgenommen haben, war in der ersten Halbzeit dafür verantwortlich, dass es da nicht schon 6-0 stand.
Ja, und weil sie ihre Chancen halt wirklich nicht gut ausgespielt haben.
Ja. Ja.
Aber ich bin halt so, ich war am Samstagmorgen bei Radio 1 zum Interview und da wird man am Vortag immer mal angerufen, ob man da Zeit hat und so. Und ich habe gesagt, ja klar, ein paar Sätze zur Union Bayern kann ich sagen. Ja, die 2 Spiele gegen Bayern, Liga und Pokal. Und ich so, es sind übrigens 3, weil am Freitagabend spielen die Frauen beim FC Bayern. Ah, gut, dass du das sagst, dann nehmen wir es mit rein. Das haben sie nämlich auch mit reingenommen. Und mein Statement zu dem Spiel war eigentlich nur, ich würde es gern nochmal sehen, wenn Union ohne diese verletzten Misere beim FC Bayern spielen würde. Weil das für mich war das so ein Streichresultat. Bayern ist ja nochmal von Wolfsburg und Frankfurt oder so noch wirklich viele Schritte entfernt.
Ja, klar.
Also auch
für die sah man dann auch.
Ja, genau. Und war das nicht in dieser Saisonvorbereitung, als wir hatten 4-1 gegen Real Madrid verloren oder so?
3-1, glaube ich.
Oder 3-1. Und Bayern hatte danach 4-1, 4-0 gegen die gewonnen. Kurze Zeit.
Und, da ich schon gedacht, und wenig später hat Frankfurt in der Champions League auch relativ deutlich gegen die verloren, in der Champions League Quali-Runde.
1-1 und 5-0, glaube ich.
Ich glaube, diese Bayern-Mannschaft ist halt nicht nur die individuelle Qualität, sondern das, was sie halt auch als Team zusammenbringen, ist schon auch nochmal extra besonders.
Und das war auch schön anzusehen. Also wenn man es einfach nur so drauf guckt, die war auch wirklich smart gespielt. Also so diese...
Ja, und deswegen ist mein Statement zu diesem Spiel, ich würde gar nicht über so viele Sachen reden, sondern ich würde halt sagen, was man mitnehmen sollte, man hat sich nicht komplett abschlachten lassen, auch wenn es sich vielleicht zwischendurch so angefühlt hat, gebe ich dir auch recht, Hans-Martin, das war wirklich so, oh, wo ist der Ball, wieso ist der schon wieder dort,
Okay. Und wieso, wenn ich ihn mal habe, ist er dann 2 Sekunden weg?
Genau.
Und dann dauert es wieder 3 Minuten, bis wir mal wieder den Ball haben. Und zwischendurch liegt er vielleicht im Tor.
Aber ich würde halt bei so einem Spiel so reingehen, was hat alles gut funktioniert. Zum Beispiel, 2 Torhüterinnen sind ausgefallen. Nadine Böhi hat ihr erstes Pflichtspiel für Union gemacht. Ja, hat sie einen Fehler vor dem 1-0 gemacht? Ja.
Ja.
Hat sie danach teilweise fast schon sensationell gehalten? Auch ja.
Auch ja, korrekt.
Also,
ja.
Und daran kann man sich doch festhalten. Die ist einfach eine gute Torhüterin. Und das ist, auf die kann man sich einfach verlassen. Würde ich erstmal einen Check machen.
Das es gab super. Auch noch in der ersten Halbzeit so eine Szene, da war sie gerade eingeblendet. Warte, bevor ich möchte nicht über die Kameraperspektive reden. Bei den scheiß Bayern, was ist denn da los? Also grauenvoll. Aber da sah man Dina Orschmann nach einem versuchten Angriff, der dann auch wieder abgefangen wurde. Und wie die trotzdem so super positiv nochmal ihre Mitspielerin so mit, also hier diese Armbewegung gepusht hat und weitermachen. Das wirkte teamintern trotzdem sehr, sehr konstruktiv und positiv. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch sehr positiv war, also die auch sehr für diese Mannschaft spricht.
Ja.
Und die auch tragen wird, eben genau die auch durch solche Zeiten tragen wird, wo es gerade mal nicht so prall läuft gerade.
Genau, und ich würde halt solche Erkenntnisse, ja, also wie ich das jetzt gerade mit Nadine Böhi gesagt hat, oder dass man dann halt irgendwie, auch wenn die meinetwegen einen Gang runtergeschaltet haben, aber trotzdem hat man ja sich nicht komplett abschlachten lassen. Einfach das Ergebnis mal kurz anschauen.
Mhm.
Ja, damit dann halt in dieses Spiel gegen Jena am Samstag im Pokal gehen, damit in das Spiel gegen den HSV gehen. Die nicht irgendwie sich davon runterziehen lassen, wie jetzt diese 2 Spiele gegen Wolfsburg und gegen Bayern, die hätten ein komplettes Desaster werden können in dieser Woche.
Und das Wolfsburg-Spiel war fantastisch.
Ja.
In der ersten Halbzeit. Also.
Ja, dieses Tor.
Ja.
Ja, also diese direkte Ecke. Also deswegen, also da einfach sich nicht runterziehen lassen, sondern halt da weiter dranbleiben und deswegen scheiß drauf.
Scheiß drauf.
Ja, ist doch so. Also würde da, ja, also ich bin da viel negativer vorher gewesen, als ich dann während und nach dem Spiel dann war.
Ja, Sio schreibt gerade noch im Chat, dass sie sich über den Jubel über den einen Torschuss gefreut hat, in der Kneipe, wo sie es geguckt hat, kann ich verstehen. Ich fand es schon ein bisschen schade, dass der Schuss von dieser Heisler nicht vielleicht reinging, weil das war eigentlich ganz schön gespielt und ein guter Abschluss hätte auch gehen können.
War ja auch die größte Torschance, ne?
Ja.
Es gab irgendwie in der ersten Halbzeit nochmal einen Schuss von Dina Orschmann, also die ja theoretisch auch Weitschüsse kann, aber der ging halt auch weit drüber und irgendwie war Toni Halber kam es die von rechts nochmal. Aber ja, gefährlich war das alles nicht, muss man leider sagen. Also da war Lisa Heiselers Schuss schon der Beste.
So, und dann muss man jetzt nochmal sagen, was ist denn sonst noch passiert? Die Frauen von Union haben sich trotz der von Spieltag zu Spieltag immer längeren Verletztenliste so ein Polster erarbeitet, dass sie mit diesem Abstieg einfach nichts zu tun haben, weil da einfach 2 Mannschaften richtig schlecht unten drin sind.
Das hilft halt auch.
Und selbst wenn jetzt alles irgendwie bis Weihnachten doof läuft, wird da nichts passieren. Das ist doch auch beruhigend, dass du diesen Druck da jetzt nicht hast, wahnsinnig. Sondern dass du halt versuchen kannst, Stück für Stück irgendwie diese Mannschaft wieder zusammenzusetzen und zu schauen, was dann passiert und da noch jetzt Punkte zu holen irgendwie. Aber die Punkte wirst du halt nicht in der Verfassung gegen Wolfsburg und Bayern holen.
Nein, Sebastian, das ist doch alles gut. Also die Gesamtsituation finde ich absolut nicht besorgniserregend.
Nee.
So, es ist halt wirklich sehr bitter, dass wir
also man hätte Spaß haben können an dem Spiel.
Ja, man hätte auch ein bisschen noch mehr Spaß haben können an dieser Saison, wenn nicht in jedem Scheißspiel, also wenn es einfach nicht diese ewig lange Verletztenliste gibt. Das ist irgendwie so wie, können wir es nochmal in richtig sehen, bitte? Genau. Was ist denn das für eine Scheiße? Also das versaut mir so ein bisschen die erste Erstligasaison der Frauen, aber grundlegend die Situation ist komfortabel und ich glaube, wenn das wird ja auch nicht ewig so weitergehen und dann werden Spielerinnen zurückkommen und dann gibt es auch wieder mehr Optionen, aber wenn der halt bei jeder Kurve irgendwas vom Auto abfällt, wird es halt schwierig, ein Rennen zu gewinnen. Also
jetzt richtig, ich habe heute einfach mir ein bisschen das Spiel Jena gegen Essen angeschaut und habe gedacht, okay, im Abstiegskampf von den zwei Mannschaften geht keine Gefahr aus.
Gut.
Und damit ist das irgendwie, das hat mich beruhigt.
Das ist schön.
Ja, es ist zwar gemein auf eine andere Art, aber...
Ja, aber wenn wir nicht absteigen wollen, muss wer anders absteigen. Also,
so sieht's aus.
Ne? Und ich kann auch nochmal Max zitieren, der sagte, dass er beiden Mannschaften von Union eine ruhige Saison voraussagt. Und dass wir nichts Kritisches mit dem Abstieg zu tun haben.
Er ist ja im Rasenfunk immer richtig top mit seinen Einschätzungen.
Ja, ist er. Hör jetzt auf.
Alles klar.
Er hat doch gedacht, dass als Köhn und Skarke also mit ihrem Tempo reinkamen, dass sie damit den Sieg eingewechselt hätten. Also wir. Hat sich dann rausgestellt, war nicht so. Leider Gottes. Also, aber trotzdem. Das ist ja jetzt mehr eine grundlegende Qualitätseinschätzung.
Nun haben wir so lange schon gesprochen. Wir hatten sonst, wenn wir richtig schnell durch sind, eigentlich uns vorgenommen, dass wir uns die Legendenelf zusammenklicken.
Ja.
Na, wollen wir das jetzt noch machen?
Ja.
Okay. Also ich habe meine schon vor einer Weile geklickt.
Also du bist super, weil ich muss das dann jetzt hier live machen. Also dann erzähl doch mal kurz.
Ich habe, glaube ich, ein Foto sogar.
Während ich mich jetzt hier so gemacht. Zusammenklicke,
ja?
Erzähl du doch mal kurz den Modus bitte.
Warte mal, da muss ich den Link schnell nochmal aufmachen. Habe ich den noch? Warte.
Ist im Chat. Ich kann es gerade sagen, also es geht darum, die Union Startelf im 4-4-2, aber man kann das ja mit ein bisschen Flexibilität entsprechend der Auswahlmöglichkeiten besetzen, der 60 Jahre, die Union irgendwie jetzt Fußball gespielt hat, zusammenzustellen im Männerfußball. Kriterium, was ja dann bei sowas immer wichtig ist, wenn alle zur gleichen Zeit im besten Fußballeralter gewesen wären, also jeder Spieler, der da zur Auswahl steht, quasi auf seinem persönlichen Karrierehöhepunkt, dann aber...
Karrierehöhepunkt oder Höhepunkt bei Union? Ja.
Im besten Fußballeralter, also ich würde sagen, ja. Tatsächlich, das, demnach würde es karrieremäßig bedeuten, aber ich würde auch sagen, da es ja das Auswahlkriterium allein schon ist, wie viele Spiele die Leute für Union gemacht haben, würde ich sagen, implizit ist dann auch in ihrer Unionzeit damit gemeint. Wäre jetzt so mein Ansatz. Die andere Sache, die dann natürlich noch mit reinspielt, ist, dass man ja dann Ära miteinander vergleicht und dann immer so die Frage ist, also einerseits und bei gerade bei Union dann noch zwei Entwicklungen dazukommen, generell steigt ja das Niveau im Sport generell irgendwie so, wenn man die jetzt einfach in eine Zeitmaschine schmeißen würde, genauso wie sie dann zu einem bestimmten Zeitpunkt waren, dann würden wahrscheinlich die modernen Spieler immer einen Vorteil haben. Ist ja noch so, dass sich Union in unterschiedlichen Sphären bewegt, in den verschiedenen Äras, und man dann da noch eine andere Relativität mit einbauen muss.
Du hast mich verloren.
Aber als ob es, Daniel, aber als ob es bei solchen Wahlen ernsthaft primär um sportliche Qualität geht und nicht um emotionale Verbundenheit.
Sag doch mal bitte, wie die Spieler zustande kommen, aus denen ich da wählen kann.
Also pro Position, also Verteidigung, Mittelfeld und Sturm, gibt es hier so eine Auswahlliste. Die
ich kann mal kurz den Modus vorlesen. Nominiert sind für die 11 Positionen jeweils 5 Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen. Sternchen laut immerunioner.de, hervorragende Website. Für die individuelle Mannschaft stehen im 4-4-2 also 20 Abwehrspieler, 20 Mittelfeldakteure und 10 Stürmer zur Auswahl. Und natürlich 5 Torhüter, die am häufigsten für Union auf dem Feld standen und natürlich, genau, so. Also hast du sozusagen für jeden Mannschaftsteil unterschiedlich viele Spieler, je nachdem, wie viele Positionen in dem Mannschaftsteil sind, und kannst dann frei auswählen. Und dann kannst du eben auch, also ich habe mich bei der Abwehr sogar ein bisschen auf Außen und Innen hab's auseinandergehalten, im Mittelfeld wird das schwieriger.
Ja, habe ich jetzt auch so gemacht bei der Abwehr, und dann habe ich gemerkt, ich kann ja noch richtig weit runter scrollen, aber das war jetzt alles nicht so, ja, okay. Und gut, ich bin fast durch. Ich muss jetzt hier nur noch, ist ja auch schwierig, ne, mit Stürmern und Union, eigentlich eine ganz schwierige Geschichte, so prinzipiell.
Ja.
Ja, okay.
Ich bin
durch.
Okay.
So, und jetzt wollen wir von hinten so ein bisschen.
Was mit Daniel?
Daniel, bist du da? Ich habe in diesem Moment auch meine letzte Sturmposition noch geklickt, allerdings mit geringem Zutrauen in mein eigenes Votum da. Aber genau, bin dann quasi auch durch und könnten dann das angehen.
Okay.
Also nur als Kaviat vorher, ich bin da wirklich auch sehr viel nach emotionalem Wert gegangen.
Nur nach Emotionen, und das heißt natürlich, dass je eher ich die gesehen habe, auch live,
ja,
desto wahrscheinlicher sind sie hier auch gelandet. Aber ich habe ein Foto, das ist sogar schwarz-weiß.
Hui.
Ja. Dann so, jetzt fangen wir mal bei der Torhüter-Position an.
Ja, da bin ich nicht an Renault vorbeigekommen.
Ja, war für mich schwierig. Bei mir ist es trotzdem Jan Glinker geworden.
Echt? Ich habe ja zwischen Potimatis und Renault, weil beide einfach durch ihre Klasse, habe mich dann aber tatsächlich auf dieses hohe Niveau, auf dem Renault spielt, nochmal gesetzt, obwohl ich die Geschichten noch rings um Potimatis viel besser finde.
Ich habe aber auch nur Spieler, die ich habe spielen sehen.
Ach so, nee, ich habe ja gesagt, da habe ich einen auf jeden Fall.
Nee, ist ja völlig in Ordnung. Man kann ja jeder halten wie ein Dachdecker.
Ja, also ich habe Renault. Also Renault gegen Klinker.
Das war keine leichte Wahl bei mir, aber ja, ich habe dann Klinker genommen.
So, Verteidigung. Wir gehen einfach die Viererkette durch. Ja? Nicht, dass wir hier jede einzelne Position, weil die sind ja sowieso nicht immer alle komplett. Daniel, sag doch mal bitte deine Viererreihe.
Ja, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwierig mitgetan, weil irgendwie da das Kriterium dazu geführt hat, dass das jetzt, glaube ich, nicht die individuell höchsten.
Emotion, Daniel, Emotion.
Ja, bring doch mal ein bisschen Gefühl rein.
Deswegen bin ich jetzt gelandet bei Kohlmann, Stuff, Menze, Trimmel.
Ist doch gut.
Ja. Und okay. Menze
schießt auch Tore, ist doch gut.
Da sind wir bei zwei von vier gleich.
Ich nur bei einem.
Was hast denn du, Sebastian?
Parensen, Hertel, Nicole, Trimmel.
Gut. Siehst du, ich bin die Mischform aus euch beiden. Und ich habe von rechts nach links Trimmel, Stuff, Hertel und Parensen.
Also Jens Hertel werde ich auf jeden Fall nicht vergessen.
Ja.
Der Jensi.
Hatte ich halt überhaupt keine Wahrnehmung, weder live noch in der Rückschau.
Und Ronny war bei mir raus, weil ist ja Linksverteidiger. Da habe ich ja noch drauf geachtet. Und stand dann Micha vor ihm.
Nee, das habe ich nicht gemacht, weil Ronny Nicol ist allein für seinen Kniehebelauftanz nach dem getroffenen Elfmeter drin bei mir. Wirklich, also bescheuert.
Als du noch Schnee geschippt hast.
Als ich noch Schnee geschippt habe. Ach, fantastisch. Und natürlich für rot-weiß gefärbte Haare.
Ja.
Ja.
Nee,
völlig valide Argumentation.
Ja.
Aber Stuffi ist halt die archetypisch, also für mich archetypische kopfballstarke Nummer 5 bei uns. Und yes. Da hat er einige Wiedergänger.
Das ist richtig.
Bis hin zu, wie wir es gestern gesehen haben.
Die jetzt
also, auch diesmal ein bisschen nicht
besser am.
Diesmal nicht Kopfball, aber ja.
Ja, fantastisch. Dann geh doch gleich mal weiter mit deinem Mittelfeld, Hans-Martin.
Im Mittelfeld habe ich Christo Keulow. Mhm. Damir Grischa Prömel und Thorsten Matuschka.
Auf jeden Fall ein Top-Mittelfeld. Bei mir sieht es fast identisch aus. Also Kreilach, Keulow, Matuschka habe ich auch, aber ich habe Seier.
Ja.
Muss ich jetzt einfach sagen, habe ich nicht spielen sehen. Wie gesagt, zwei Spieler, die ich nicht habe spielen sehen, wo ich aber sage, deren Leistung so außerordentlich war in der Zeit, in der sie gespielt haben. Und auch sei er dafür, dass er nach der Wende nach Kolumbien gewechselt ist. nicht Kolumbien, Venezuela, glaube ich. Gott. Das müsste ich auch mal nachgucken. Ist auf jeden Fall eine Bombengeschichte. Auf jeden Fall nochmal nachlesen, wer die nicht kennt. Fantastische Geschichte.
Caracas in Venezuela.
Ja, okay.
91 bis 94.
Kolumbien.
Und Kandidat für den härtesten Kulturschock ever, von Caracas dann wieder zurück nach Lübars.
Ja.
Ja.
Mein Mittelfeld war Matuschka, Kreilach, Prömel und Meinert Üns, wo ich da jetzt auch eher so auf Repräsentation gegangen bin und bei dem.
Beim Pokalsieger.
Ja, genau. Und bei dem letzten Mittelfeldspieler war ich mir nämlich, Die ganzen anderen Namen, die da so waren, mangels live dabei gewesen sein und so, konnte ich mit nicht allen so viel anfangen und dachte dann, diese Leistung verdient es auf jeden Fall dann auch, da, wie gesagt, repräsentiert zu werden.
Jo. Ja. So, und jetzt Sturm. Traditionell ja schwieriges Thema bei Union.
Karim Benjamina.
Oh, 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 oh. Hab ich auch.
Bitte. Ja, ich auch.
Okay, und was? Wer spielt bei euch neben Karim Benjamina?
Der Goldjunge.
Christian Stuff im Sturm.
Der Goldjunge.
Ja, Steven Skripski. Okay, bei genau. Dir, bei mir nicht. Bei dir, Daniel?
Ja, ich überlege noch. Also ich bin auf Becker gegangen, eigentlich erstmal. Aber der emotionale Ton klingt da ein bisschen schiefer. Deswegen ringe ich noch mit mir. Also man kann ja da nochmal kurz vorlesen, vielleicht wer die Kandidaten sind. Joachim Sigusch, Carsten Heine, Karim Benjamina haben wir alle schon uns drauf festgelegt. Lutz Hovest, Lutz Hovest 207 Spiele für Union hat, war jetzt in meinem Bewusstsein nicht verankert vorher. Hartmut Felsch, Uwe Burchard, Köter Klausch, der mir ehrlich gesagt kein Begriff war. Nick Wojcinski und Steven Skripski. Ja, auch nochmal großer Kulturschock, um das zu sagen. Und eben Geraldo Becker.
Also ja. Lutz Hove ist auf jeden Fall sehr bekannt dafür, dass er diesen Rewe-Supermarkt hatte, da in Friedrichshain.
Mhm.
Wollte ich sagen. Das sollte man wissen.
Absolut.
Ja, aber wen hast du
jetzt genommen? Kommt alle vor dem Kneipenquiz.
Also wie gesagt, bis jetzt war ich bei Becker. Okay. Aber ja.
Ich habe tatsächlich Achim Bulle-Sigusch genommen.
Ja.
Einfach weil Kampfschwein und viele Tore geschossen. Und dachte,
das hatte ich auch zwischendurch mal angeklickt, ja.
Ja, das auch weil so viele Leute sein Trikot haben wollten. Ja, also okay, aber das würde ich sagen, das wird eine interessante
Mischung. Hans-Martin, wer war dein
Steve Skripski.
Ah ja, das stimmt. Ja, genau.
Ja, ja da bin ich ja immer so ein bisschen kritisch. Also nicht, also Goldjunge natürlich und so. Und ja. Alles, was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich gegen mich verwendet, deswegen sage ich.
Natürlich, nicht. Warum hast du Steven Skripski eigentlich so sehr?
Er ist halt nicht mit Union in die Bundesliga gegangen.
Aber an ihm lag es in dem Fall tatsächlich nicht.
Also tatsächlich
abgesehen nicht. Davon, dass er eine Saison zu früh gewechselt ist.
Ja. Nee, weil Union es ja nicht vorher hingekriegt hat, ist richtig?
Ja, und er hat ja sogar noch gewartet. Also er hätte ja schon viel früher wechseln können.
Ja, habt ihr ja recht. Ich wollte nur sagen, dann wäre es halt für mich so ein Match made in heaven gewesen. Und so ist halt bei ihm steht dann halt Schalke und Kiel. Und ich habe die Station hier mir noch geguckt vor bei Achim Sigusch, bevor er zur Union gekommen ist. Lok Kirchmöser, Lok Stendal und Vorwärts Neubrandenburg. Das klingt ja ähnlich stark. Wie Schalke und denkst an Kiel. Insofern ist alles gut. Ich bleib bei Achim Sigusch.
Top.
Ich hätte gedacht, dass mir das schwerer fällt, ehrlich gesagt, diese Auswahl. Aber dadurch, dass man diese Vorauswahl bekommen hat, geht es eigentlich.
Ja, wobei die natürlich auch so ein bisschen bedauerlich ist.
Weil oder sie was halt Spieler, die nur eine kurze Zeit da waren, ein bisschen benachteiligt.
Ja, ein bisschen.
Zum Beispiel, was?
Ein bisschen.
Ja, Ralf Sträßer zum Beispiel fehlt da, der ja immerhin hier Torschütze, Saison-Best-Torschütze, wie heißt denn das?
Torschützenkönig,
danke schön. Ich war 1988, was bei Union echt was heißen muss, wenn du das schaffst mit der Mannschaft damals. Und der hat ja aber einfach so kurz nur gespielt bei Union, ich glaube 2 Spielzeiten. Oder halt auch Leute wie, wie heißt der bei der WM war und dann frühzeitig verstorben ist in Mitte der 90er. Namen. Damit habe ich es heute nicht so. Aber
ich bin auch ganz schlecht bei der Lore.
Ja, von da stehe ich gerade auch im Schlauch.
Ja, wechselte von Cottbus zur Union, 68, erstes Spiel für Union, Pokalfinale. Und musste dann zum BFC gehen, hat 74 bei dem Spiel bei der Deutschlands, bei der WM auch gespielt. Egal, ja, ist dann halt jetzt auch nicht hier drin.
Ja, ja. Oder so jemand wie Dani Uduki, sobald er es in die Liste schafft, wird er da auch nominiert werden, würde ich sagen.
Zum Beispiel Also wie gesagt, da fehlen einige Spieler, aber auf irgendein Attribut muss man sich einigen. Ansonsten hast du eine Liste von 5000 Spielern pro Position.
Genau, ja. Ja, es ist total legitim, das einzugrenzen und dann muss man eben damit arbeiten, ja.
Ja, Duki übrigens, ich habe gerade nur nachgeguckt, 93 Spiele bis jetzt für Union. Also nähert sich dem langsam an.
Ja, dann zum 70. ne?
Wobei das, glaube ich, alleine Ligaspiele sind jetzt, ja.
Na gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir hören uns nach dem Spiel der Frauen beim FC Carl Zeiss Jena. Nee, beim FC, Quatsch. Der FC Carl Zeiss Jena spielt bei Union im Pokal.
Korrekt.
Und wir hören uns danach. Ich freue mich auf dieses Spiel, ehrlich gesagt. Ich werde da hingehen. Kleiner Service-Tipp. Ihr müsst euch eine Karte kaufen. Muss ich mich auch noch machen.
Weil die ist schon geschehen.
DFB-Pokal. Was?
Ist schon geschehen, aber danke.
Ja, war auch ein bisschen auch an mich. Und dann bei den Männern ist spielfrei. Ja. Also nicht Rasenballsport Leipzig, sondern wirklich spielfrei. Länderspielpause. Ihr wisst schon, Dings.
Ja.
Gut.
Die würde ich den Frauen ja fast mehr gönnen gerade, aber.
Die hatten die gerade erst.
Ja, ich weiß.
Ja. Hat nichts gebracht.
Nee. Hoffen wir auf die Winterpause.
Alles klar. Und auf
die medizinische Abteilung.
Dann bis zum nächsten Wochenende. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.